Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bahnchef Grube hat im Verkehrsausschuss des Bundestages Stellung genommen zu den Pannen an Klimaanlagen in ICE-Zügen. Die technischen Hintergründe sind weiter unklar. Abgeordnete kritisierten, viele Fragen seien ausweichend oder gar nicht beantwortet worden. In den vergangenen Wochen waren in rund 50 ICE-Zügen Klimaanlagen ausgefallen. Reisende mussten ärztlich versorgt werden.
Bahnchef Rüdiger Grube ist ein häufiger Gast im Verkehrsausschuss. Schon früher war er hier, um Pannen zu verantworten. Regierung und Parlamentarier sind besorgt um die Zukunft der Bahn. Schließlich gehört sie noch immer dem Bund.
Es gab, glaube ich, einen hohen Konsens in dieser Runde, dass uns allen eine gut funktionierende Bahn außerordentlich wichtig ist und dass wir alle wollen, dass sie auch besser wird. Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten bei der Kommunikation, auch beim Notfallmanagement und eben halt auch in technischen Fragen.
Die angemessene Entschädigung der Hitzeopfer war dem Verkehrsausschuss besonders wichtig. Der Bahnchef kündigte an, man werde alle entstandenen Kosten ersetzen und die Entschädigung zahlen, ganz unbürokratisch.
Wir gehen mit den Regelungen nicht zimperlich um. Also wir streiten uns da nicht, sondern wenn ein Kunde einen Anspruch hat, dann werden wir diesem Anspruch auch ganz schnell und völlig unbürokratisch nachkommen.
Die Ursache für den Ausfall der Klimaanlagen sieht der Bahnchef in den extremen Temperaturen Mitte Juli. Inzwischen habe man aber die Klimaanlagen anders eingestellt. Seither laufe es besser. Zudem wolle man alle älteren ICE-2-Züge general überholen. Der verantwortliche Minister begrüßt das. Seine Anforderungen an die Bahn sind eindeutig.
Dass die Bahn bei minus 40 Grad genauso zuverlässig und gesundheitstauglich fährt wie bei plus 40 Grad und bei allen Klima- und Temperaturlagen dazwischen.
Eine wichtige Frage konnte der Ausschuss heute nicht klären. Hat die Bahn wegen des geplanten Börsengangs an der Sicherheit gespart? Auch der Verkehrsminister verlangt hier Aufklärung.
Die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo steht im Einklang mit internationalem Recht. Das besagt ein heute vorgelegtes Gutachten des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag. Das Kosovo hatte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt. 69 Staaten, darunter Deutschland, erkennen diese bisher an.
Serbiens Außenminister Vuk Jeremic schrieb genau mit, aber was er zu hören bekam, konnte ihm nicht gefallen. Im internationalen Recht, so befand das Haager Gericht, gebe es nichts, was eine Unabhängigkeitserklärung verbiete. Und die politischen Institutionen im Kosovo hätten mit der Unabhängigkeitserklärung auch nicht ihre durch die UNO festgelegten Kompetenzen überschritten. Denn, so das Gericht, die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung handelten nicht in ihrer Eigenschaft als provisorische Institution der Selbstverwaltung, sondern eher als Personen, die als Vertreter des kosovarischen Volkes außerhalb des Rahmens der Übergangsverwaltung gemeinsam tätig wurden. Das allerdings ist eine Sicht, der sich vier der 14 Richter nicht anschließen wollten. Dennoch, der Versuch Serbiens, sich juristischen Beistand gegen die Abspaltung seiner bisherigen Provinz zu sichern, ist gründlich gescheitert. Es hofft jetzt auf die politische Debatte in den Vereinten Nationen und stellt eins jedenfalls klar. Serbien wird niemals die einseitig erklärte Unabhängigkeit der sogenannten Republik Kosovo anerkennen. Sein kosovarischer Kollege hingegen forderte Serbien auf: Kommt, redet mit uns, lasst uns als Nachbarn zusammenarbeiten. Die Meinungsunterschiede hat das Gericht also nicht überbrückt, auch wenn seine Rechtsauffassung unerwartet eindeutig ausfiel. Die aber könnte ein Quell neuer Unruhe werden, etwa wenn sich nun die Serben in Bosnien-Herzegowina auf sie beriefen und nach Unabhängigkeit strebten. Das Kosovo hingegen kann jetzt mit Anerkennung durch weitere Staaten rechnen. Angesichts seiner Abhängigkeit von internationaler Hilfe steht seine Unabhängigkeit allerdings weitgehend auf dem Papier.
Nach der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofes sagte der serbische Präsident Tadic, sein Land werde die Unabhängigkeit des Kosovo niemals anerkennen. Der Präsident des Kosovo, Sediu, bezeichnete das Gutachten des Gerichtshofes als weise. Es lasse keinen Zweifel zu, dass die Unabhängigkeitserklärung seines Landes rechtmäßig gewesen sei.
In den Cafés gibt es heute nur ein Thema. Wie rechtens war die Unabhängigkeitserklärung und wie geht es weiter, vor allem beim serbischen Bevölkerungsteil im Kosovo? Seit Tagen herrscht erhöhte Alarmbereitschaft. Man rechnet nach der Haager Entscheidung, vor allem von Seiten der Serben, mit gewaltsamen Protesten. Mitrovica, die geteilte Stadt im Norden des Kosovo, internationale Polizei, eine Friedenstruppe und eine Rechtsstaatsmission versuchen, Ruhe und Ordnung durchzusetzen gegen die alltäglichen Feindseligkeiten. Hier gab es die letzten Vorfälle. Albaner warfen Steine auf serbische Fahrzeuge, es gab Verletzte, nun soll eine Mauer die Zufahrt zur serbischen Enklave sichern. Im Rahmen des ehemaligen Jugoslawiens war das Kosovo eine der autonomen Provinzen, allerdings ohne wirkliche Eigenständigkeit. 80% der Bevölkerung waren damals Albaner, 20% Serben. 1989 verlor die Provinz ihre Autonomie, verstärkte Unabhängigkeitsbestrebungen der Kosovo-Albaner stießen auf den massiven Widerstand Serbiens. Tausende von Albanern wurden getötet, zigtausende vertrieben. 1999 dann die Angriffe der NATO, die die serbischen Militärs aus dem Kosovo zwangen. Auch danach blieben Minderheitengebiete von Kosovo-Serben bestehen, so etwa in Mitrovica oder bei Pristina. Die Albaner feierten 2008 die Unabhängigkeit. Sie beanspruchen die serbischen Minderheitengebiete als ihr Territorium. Die serbische Regierung hält an ihrer ehemaligen Provinz fest. In der serbischen Bevölkerung haben aber viele das Kosovo aufgegeben.
Deutschen Finanzbehörden ist erneut eine CD angeboten worden mit Daten mutmaßlicher Steuerhinterzieher. Das Bundesfinanzministerium bestätigte, dass Schleswig-Holstein den Kauf prüfe, noch sei nichts entschieden. Die Süddeutsche Zeitung berichtete, die CD enthalte Daten deutscher Anleger, die insgesamt etwa eine 500 Millionen Euro nach Liechtenstein geschafft hätten.
Es soll sich um Hunderte von Datensätzen handeln. Daten von denen, die in Deutschland keine Steuern gezahlt, die ihr Geld nach Liechtenstein geschafft haben, zur Landesbank. Doch irgendjemand hat die Daten kopiert, illegal, sie an das Finanzministerium in Schleswig-Holstein geschickt. Darf das Land diese neue Steuersünder-CD kaufen?
Der Staat hat ja nun mal angefangen. Er hat die erste gekauft. Und ich meine, dann ist es konsequent, dass er diesen Weg weitergeht. Im Übrigen muss man ja auch sagen, es ist lange genug Zeit gewesen für diejenigen, die Steuern hinterzogen haben, sich jetzt steuerehrlich zu machen, indem sie eine Selbstanzeige starten.
Bundesweit haben sich bereits mehr als 20.000 Steuersünder selbst angezeigt, die meisten in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Aber auch 508 Schleswig-Holsteiner. Allein hier geht es um rund 209 Millionen Euro nacherklärtes Kapital. Das sind rund 68 Millionen geschätzte Steuermehreinnahmen. Doch die neue CD könnte die schwarz-gelbe Landesregierung in Schleswig-Holstein erneut belasten. Der CDU-Finanzminister prüft, ob sich der Kauf lohnt. Von der FDP ein klares Nein.
Es kann nicht sein, dass jemand, der vermutlich durch eine Straftat Daten erlangt hat, dann quasi von einem Rechtsstaat, nämlich von Deutschland, noch eine Belohnung dafür bekommt.
Der deutsche Staat durfte natürlich nicht anstiften zu Straftaten. Er darf auch keinen übermäßigen Preis dafür bezahlen. Aber er darf diese Daten verwenden, wenn die weitere Nutzung dieser Daten in datenschutzkonformer Hinsicht gewährleistet ist.
Schleswig-Holstein will die Datensammlung wohl kaufen, hat das angeblich bereits mit dem Bundesfinanzministerium besprochen. Eine endgültige Zusage stehe aber noch aus.
Als Folge der Wirtschaftskrise waren 2009 weniger Menschen als Zeitarbeiter oder befristet beschäftigt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, gab es rund 560.000 Zeitarbeitnehmer, 8,5% weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der befristet Beschäftigten sank um 3,3% auf gut 2,6 Millionen. Unternehmen nutzten diese Arbeitsverhältnisse gezielt, um auf Konjunkturveränderungen reagieren zu können. Der Textildiscounter Kick steht erneut wegen des Umgangs mit Mitarbeitern in der Kritik. Nach Recherchen des ARD-Magazins Panorama hat Kick die Finanzen seiner Beschäftigten ausgeforscht, um sich von ihnen zu trennen, wenn sie finanzielle Probleme hatten. Kick war zuletzt unter anderem wegen Niedriglöhnen kritisiert worden.
Kick, ein Gigant in der Textilbranche mit rund 18.000 Mitarbeitern. Viele von ihnen wurden jahrelang von ihrem Unternehmen systematisch ausspioniert. Er gab die Datenabfrage bei der Auskunft Teil Kreditreform eine Überschuldung des Mitarbeiters, war die klare Anweisung aus der Zentrale, sofortige Trennung. Guido Hagelstede war jahrelang KIK-Bezirksleiter und berichtet erstmals, wie er auf Anweisung Mitarbeiter entlassen musste.
Wir waren da angehalten und auch angewiesen, diese Mitarbeiterinnen entweder zu kündigen oder eben eine Befristung, eine laufende, nicht verlängern zu lassen.
Interne Firmenschreiben belegen diese Praxis, darauf eine Liste mit den überschuldeten Mitarbeitern und dann die schriftliche Anweisung Kündigung. Ein klarer Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, sagen Strafrechtler.
Die Unterlagen, die ich jetzt bei Ihnen eingesehen habe, belegen meines Erachtens eindeutig, dass hier eine systematische Schnüffelei, eine unbefugte Datenerhebung stattgefunden hat, die nicht nur ordnungswidrig ist, sondern wenn sie eben mit Benachteiligungsabsicht stattfindet, auch eine Straftat darstellt.
Auch aus Berlin Kritik von SPD und Grünen.
Ich hoffe, dass jetzt auch wirklich KIK das bekommt, was es verdient, nämlich wirklich eine Strafe, weil die Vorkommnisse sind schon, wie ich finde, ein Skandal.
KIK streitet die Vorwürfe nicht ab. Schriftlich teilt die Firma mit, das Verfahren werde bei KIK nicht mehr praktiziert. Die Staatsanwaltschaft Dortmund prüft die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen die Firma.
Mehr zu den Vorwürfen in der Panorama-Sendung um 22 Uhr. An den sexuellen Misshandlungen in einem Ferienlager auf der niederländischen Insel Ameland waren offenbar mehr Jugendliche beteiligt als bisher angenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben ebenfalls weiterhin, ob sich Betreuer der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht haben. Veranstalter der Fahrt war der Stadtsportbund Osnabrück.
Was hat sich in diesem Ferienheim auf Ameland genau abgespielt? Drei Jugendliche haben inzwischen zugegeben, im Schlafsaal mehrere Jungen mit Gegenständen sexuell misshandelt zu haben.
Wir wissen mittlerweile, dass es sich um eine Gruppe von mindestens 5 Jungs handelte, die den Kern dieser Gruppe ausgemacht hat, die sich auch einen Namen gegeben hat und die offenkundig die treibenden Kräfte waren. Andere haben dann mitgemacht, sodass wir von einer maximalen Beschuldigtenzahl von zurzeit 13 Personen ausgehen.
In der Kritik steht nach wie vor das Verhalten einiger Betreuer. Sie sollen Hilferufe nicht ernst genommen oder nicht verstanden haben. Für die deutsche Sportjugend ein Skandal.
Es tut mir leid für die Eltern, es tut mir leid für die Opfer, die dort geschädigt wurden. Und ich kann es nur noch mal wiederholen, es ist eine Sauerei, was dort passiert ist. Entschuldigen Sie, wenn ich das so sage. Und wir müssen da alle Mann jetzt schauen, wie wir damit umgehen können und wie wir da handeln können.
Aber auch Eltern seien gefordert, damit Kinder auf Ferienfreizeiten sicher sind, meint der Kinderschutzbund.
Achten Sie darauf, welche Qualifikationen haben die Betreuer in den Ferienfreizeiten. Und besuchen Sie die Vorbereitungstreffen, gehen Sie mit Ihren Kindern dahin, damit Sie auch die anderen Kinder kennenlernen und natürlich die Betreuer kennenlernen und die Leitung.
Beim Stadtsportbund Osnabrück, der die Fahrt veranstaltet hat, wollte sich heute niemand vor der Kamera äußern. Der Leiter geht aber davon aus, dass die Freizeit auf Ameland im kommenden Jahr nicht mehr angeboten wird.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 23. Juli.
Wolken des Tiefs über Nordskandinavien überqueren bis morgen auch die östlichen Teile Deutschlands. Dabei sind noch Unwetter möglich. Es gelten entsprechende Warnungen des Deutschen Wetterdienstes. Heute Nacht muss in der Osthälfte und im Süden mit unwetterartigen Gewittern gerechnet werden. Stellenweise regnet es auch für längere Zeit. Am Tag regnet es im Süden und Südosten teilweise ergiebig, sonst mal Sonne, mal Wolken. Im Laufe des Tages entwickeln sich immer öfter zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Der Wind wird morgen schwach bis mäßig. Bei Schauern und Gewittern frischt er stark bis stürmisch auf. Heute Nacht 19 Grad in der Lausitz bis 9 Grad im Hunsrück. Am Tag 17 Grad an den Alpen mit Sonne, Werte bis 26 Grad. Am Samstag und am Sonntag muss im Osten mit kräftigem Regen gerechnet werden und es ist mitunter windig. Sonst mal Sonne, mal Wolken, stellenweise Schauer oder Gewitter. Am Montag liegen die Wolken unterschiedlich dicht beieinander, hier und da regnet oder schauert es.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.30 Uhr darin Pannenserie bei der Bahn. Susanne Holst im Gespräch mit Bahnchef Rüdiger Grube und Doku-Drama Eichmanns Ende, wie der Massenmörder in Argentinien geschnappt wurde.